Moin, moin. Bevor es gleich losgeht mit der Folge, haben wir noch ein Gewinnspiel. Arnold und Max haben uns 10 Codes für ihr Spiel Card Crawl zur Verfügung gestellt, um das es in der Folge heute geht. Wenn ihr Bock habt auf den Code und dieses Spiel ausprobieren wollt, braucht ihr natürlich ein iOS-Device, also iPad, iPhone. Nein, gibt es leider noch nicht für Android. Und dann schicken wir euch einen Code zu unter den ersten 10 Kommentaren unter diesem Blogpost. Schreibt einfach kurz rein, was weiß ich, Feedback, wie ihr uns findet. Macht doch vielleicht noch bei der Hörerumfrage mit, die auf der Seite zu finden ist. Und die ersten 10 erhalten dann so einen Code. Viel Spaß beim Kartenspielen. Und jetzt viel Spaß mit der Folge über Card Crawl mit Iris, Daniel und mir. Ciao! Wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin. Ich bin der Manu und der Daniel ist quasi neben mir.
Guten Morgen.
Und wir haben heute eine Gästin und zwar die Iris, den Herr Kramski. Guten Morgen.
Hallo.
Hi. Das ist dein Twitter-Handle, richtig?
Kramski, ja.
Genau. War da nicht mal ein Herr dran?
Nee, das ist in Skype.
Ach so. Verwirrung komplett. Okay. Du stellst dich am besten selber kurz vor, was du machst und was dich prädestiniert heute für diesen Podcast.
Also für diesen Podcast prädestiniert mich meine Cardcrawler-Highscore, wenn ich das richtig sehe.
Und die Swiss-Weltranglisten-Anführerin und so weiter.
Ja, aber das bleibt ja wahrscheinlich nicht lange so. Ja, also ich bin Iris und ich mag Videospiele und deswegen mache ich ganz viel damit. Und zwar übersetze ich sie und ich habe sie studiert und ich habe auch für die USK-Spiele gesichtet. Also alles, was man mit Spielen machen kann, außer sie zu machen, habe ich gemacht.
Da müssen wir uns mal gesondert drüber unterhalten, habe ich mal überlegt, was die USK-Sichtung und so angeht. Und Übersetzen ist auch ein spannendes Thema. Ich dachte aber eigentlich, wir reden heute über Star Trek, Daniel.
Ich muss weg. Darf ich ganz kurz Iris noch was fragen? Und zwar, wie studiert man denn Videospiele?
Ich habe digitale Kultur studiert, also ein Master in digitaler Kultur und habe dann halt auch eine Masterarbeit über Videospiele geschrieben. Also ne, Kultur, Medienstudien mit Fokus auf Videospiele.
Also sind Spiele Kultur?
So natürlich.
Gut, so wie Star Trek auch Kultur ist.
Ach,
ja. Machst du nicht auch was mit Star Trek, Iris? Lass uns über Star Trek reden.
ich höre jetzt mal 2 Minuten weg und dann machst du ein bisschen Werbung für deinen Podcast.
Ich mache mit Lucy, mit der Autofokus, mache ich einen Podcast über Star Trek Voyager, wo wir uns das nochmal ansehen und dann halt auch nochmal den Hinblick auf moderne Fernsehlandschaften und Fernsehgeschichte Star Trek Voyager besprechen.
Warum eigentlich ausgerechnet Voyager?
Weil das also ich habe schon immer Star Trek geguckt, ich habe alle Star Treks geguckt, aber Voyager war für mich irgendwie sehr zentral und sehr wichtig. Und dann habe ich gelernt, dass Dennis, mein Freund, das nicht geguckt hat. Und dann musste ich ihn dazu zwingen, das zu gucken. Und dann hat sich das mit dem Podcast erst danach ergeben, als wir alle schon dabei waren, das neu zu gucken.
Und ihr geht Folge für Folge durch oder pickt ihr euch einzelne raus?
Wir machen praktisch eine Staffel in jeder Folge und wir besprechen nicht alle Folgen, aber viele, halt alles, was interessant ist. Manche Sachen überspringen wir auch, aber
okay, also nicht schon, jede Folge hat einen eigenen Podcast. Okay.
Nee, das glaube ich wäre ein sehr langer Podcast dann.
Oh ja. Gut, von Janeway hin zum Disclaimer, wir müssen ganz kurz einleiten, bevor wir heute über Cardcrawler reden, dass wir vom Podcast, also ich insbesondere, ein bisschen voreingenommen bin, weil der Designer des Spiels oder wie sagt man da, der Illustrator des Spiels auch derjenige ist, unser guter Freund Max aus bekannt von Pixel und der unser Logo auch gemacht hat und mit dem ich auch gut befreundet bin und von daher, da wir geben ja keine Wertungen oder so weiter, deswegen wollte ich es aber trotzdem nur kurz anführen, dass ich da nicht ganz unvoreingenommen bin, weil ich einfach total verliebt in dieses Spiel auch bin, so wie es aussieht, weil Max das gemacht hat.
Aber aus Ethics-Gründen hast du ja mich eingeladen.
Genau, du hast nämlich überhaupt keinen Sex mit Max, nichts zu tun mit Max und deswegen kannst du da völlig drauf dreschen, wie du möchtest. Aber ich glaube, das ist vielleicht gar nicht nötig, Fragezeichen. Iris, magst du vielleicht mal kurz einleiten, was Cardcrawler für ein Spiel denn überhaupt ist?
Ja, also Cardcrawler ist ein Mobile-Game, mit Karten. Mhm. Und also im Prinzip hat man halt so eine Art Solitärdeck, nur ist das Solitärdeck voll mit Monstern und Waffen und Tränken. Man hat halt eine Heldin und die wird halt immer von den Monstern angegriffen und man muss halt mit den Karten aus dem Deck versuchen, sich zu verteidigen und durch eben dieses Deck zu kommen. Also solitär als Dungeon Crawler.
Genau, deswegen Card Crawler. Erinnert ganz ja nur kurz, vom Namen.
Das heißt übrigens, ich meine, das wird jetzt nichts ausmachen, aber es heißt Card Crawl. Also wenn das jetzt einer sucht im App Store oder so, dann wird man es wahrscheinlich unter Card Crawler auch finden, aber ich habe gerade nachgeschaut, das heißt Card Crawl.
Hm. Ich dachte wegen Dungeon Crawler. Na gut.
Ich glaube, das ist auch das, wo es herkommt, aber ich wollte nur formal, ich weiß, Trekkies, die nehmen es da nicht so genau, aber ich bin da sehr, sehr penibel und nein, also es heißt wirklich Card Crawl, aber ich denke, unter Card Crawler wird man es auch im App Store finden und wenn man auch Card Crawl irgendwas eingibt, dann findet man das auch schon bei Google als erstes Suchergebnis.
Genau, aber ganz wichtig, es ist nicht so ein Duell. Deswegen Solitär ist schon die richtige Richtung, weil man spielt ja alleine. Also es ist nicht wie bei Hearthstone, dass beide Seiten ein Deck haben, sondern wie Iris schon gesagt hat, man spielt quasi gegen sich selbst, gegen das Deck und versucht einfach nur zu überleben. Also es kommt auch noch so eine Permadeath-Komponente quasi dabei, weil man bekommt wirklich auch nur Punkte, wenn man am Ende das ganze Deck durchgespielt hat und überlebt hat. Und das ist am Anfang schon ziemlich bitter, oder Daniel?
Vielleicht sollten wir erstmal überhaupt erklären, wie so eine Einzelpartie abläuft, weil ich glaube, es ist extrem schwierig, oder zumindest geht es mir so, überhaupt sich jetzt vorzustellen aus euren Schilderungen, was man da spielt. Und ich glaube, ich hoffe, ich bin nicht der Einzige, der so wenig Kartenspiel- und Brettspielerfahrung hat wie euch. Genau. Also, wie ihr richtig gesagt habt, es ist so ein bisschen, vielleicht ist es der völlig falsche Begriff, aber ich habe immer so das Gefühl, man spielt halt wie gegen so eine Bank beim Poker. Also da gibt's ja auch immer den, der die Karten quasi auslegt, und gegen den muss man spielen. Und das heißt, man fängt mit 13 Lebenspunkten an, hat eine Spielfigur, die eine einzelne Karte ist, aber es könnte auch einfach ein Punktokonto sein, das ist völlig wurscht. Und dann werden, wie man das auch kennt, irgendwie bei einem Poker oder sowas, werden erstmal 4 Karten oben hingelegt. Die zieht quasi der Dealer oder die Bank oder wie man das halt nennt bei so Brettspielen oder Kartenspielen raus. Und aus diesen 4 Karten kann man sich dann 4 Stück rausziehen. Nee, 3 Stück kann man sich rausziehen. Nämlich, man hat unten eine zweite Reihe und dort hat man für seine Figur 2 Hände und einen Rucksack, auf dem man auch nochmal eine Karte legen kann.
So Ablageplätze.
Genau, Ablageplätze. Das heißt, man muss eben versuchen mit diesen Karten, und ich versuche jetzt mal, ob ich noch alles zusammenkriege. Also, Iris hat es ja schon gesagt, es gibt Monster, es gibt Waffen, es gibt Schildkarten, es gibt Lebenskarten, Loot und so Sonderaktionen. Und je nachdem, was da eben gelegt wird, muss man eben damit leben, dass man aus diesen oberen Karten sich mehr oder weniger selber was runterzieht. Dann kann man auch Karten ablegen. Da müssen wir später auch nochmal kurz irgendwie erklären, was es damit auf sich hat. Und so versucht man dann eben mit diesen 13 Lebenspunkten, die man hat, die 50 Karten, die die Bank nach und nach ausspielt, immer in so 4er-Sets werden die wieder hingelegt, versucht man eben zu überleben, damit man dann am Ende die Punkte mehr oder weniger nach Hause bringen kann, also auf sein Punktekonto bekommt. Und das kann am Anfang, oder zumindest ging es bei mir so, oft schief gehen. Also
weil das Interessante ist ja, dass diese Zugzwänge dann auch entstehen. Da entwickelt sich ja dann auch der Reiz. Also du hast ja immer diese festen Ablageplätze, aber wenn du ein Schwert mit Stärke 2, also die Karten haben unterschiedliche Stärken, dann in der linken Hand hast, dann kannst du es auch nicht mehr abwerfen, solange bis du es benutzt, bis das Schwert quasi zerbricht. Und dann ziehst du in der nächsten Runde aber ein 8er-Schwert zum Beispiel und dann hast du ein Problem, weil du hast keinen Platz mehr, dein Rucksack ist vielleicht schon voll und dadurch entstehen so eine ganz schöne Komponente, dass du eben überlegen musst, wann nehme ich was in den Rucksack, weil aus dem Rucksack kannst du es noch in die Hand nehmen, von der Hand aber eben nicht mehr weg, hebe ich mir den Trank auf, trinke ich den Trank jetzt, das Loot, da liegt dann so eine Münzkarte mit 4, nehme ich es jetzt, weil dann verschwindet es auch gleich wieder, wenn ich es benutzt habe, oder lasse ich es nochmal liegen, welches Monster nehme ich auf meine, lasse ich quasi angreifen, weil man kann es selber bestimmen. Die Monster müssen zwar dann angreifen, wenn die da liegen, du musst sie dann von Hand runterziehen auf dich, aber du kannst eben so ein bisschen taktieren und sagen, okay, ich verbrauche jetzt erstmal mein Schwert, dann hat er nur noch 8 anstatt 10 Schaden. Dann ziehe ich mir das Schild, was jetzt neu gekommen ist, hin und lasse es gegen das Schild rennen. Und dann hat er nur noch 3 und also kriege ich nur noch 3 Schaden. Und Iris, das, wenn man das erstmal so begriffen hat, diese Mechanik, dann entfaltet sich das irgendwie so richtig schön, dieses Spiel, finde ich. Am Anfang denkt man so, oh ja, man zieht halt so ein paar Karten, aber wenn man erstmal da dahinter gestiegen ist, wie diese Mechanik, was da für Zwänge entstehen, dann hat es mich zumindest total gepackt, das zu brechen, diesen Code. Ging's dir auch so?
Ja.
Ja. Manu, nie offene Fragen stellen. Nie geschlossene Fragen stellen, immer offene Fragen.
Was halt auch noch wichtig ist, ist, dass du aus deinem Rucksack die Karten kannst ja auch noch verkaufen. Und aus deinen Händen kriegst du die nicht mehr weg. Also in den Rucksack legen ist ja immer noch ganz, ganz leicht, aber sobald du irgendwas in die Hand ziehst, dann bist du halt damit. Ja, dann hast du das halt fest drin und es kommt halt erst weg, wenn es zerbricht oder wenn es so ein einmal benutzt Item ist wie ein Trank oder eine Münzkiste. Und ich glaube, was am Anfang sehr, sehr oft passiert, ist, dass man sich da irgendwie zwei Schilde reinlegt, die dann so fast niederkloppt, ne, so dass man noch irgendwie da so einen Punkt auf den Schilden hat und dann wird man diese Schilde nicht mehr los und sind eigentlich vollkommen nutzlos. Dann kommen keine Monster und dann kommen zu starke Monster, die dich dann direkt tothauen, weil dein Schild ja überhaupt nichts mehr bringt. Das ist ganz witzig, dann halt zu gucken, wie bekomme ich meine Hände immer frei, wie schaffe ich es, die wichtigen Karten nicht verkaufen zu müssen oder nicht wegschmeißen zu müssen. Und halt dieses Space Management ist eine ziemlich wichtige Komponente da dran.
Und dadurch auch ein Zeitmanagement. Wann machst du was? Genau.
Genau, das ist nämlich dieses, weil es ist ja auch wie beim, also ich muss immer den Vergleich mit Poker bringen, aber dieses Deck von 50 Karten, was ausgespielt wird, steht ja fest. Also das heißt, es ist nicht zufallsbasiert, sondern du hast immer, also später, da müssen wir auch nochmal zukommen, gibt's auch so einen Kartendeckbaumodus, da ist ein bisschen anders. Aber im normalen Modus weißt du ja auch, also musst immer so ein bisschen im Auge behalten, okay, ich habe jetzt schon ein paar schwere Monster weggekloppt. Also das heißt, da werden nicht mehr so viele kommen. Und du musst immer so ein bisschen im Überblick haben, was kommt da noch aus diesem Stapel. Und ich weiß nicht, wie es da euch ging, aber so die schwierigste Sache ist immer so dieses übers Herz zu bringen. Vielleicht mal auch, du hast halt ein Monster mit 2 oder sowas und da mal ein Achterschwert draufhauen, dann ist es nämlich so, dann haust du schenkst im Prinzip 6 Angriffspunkte her und manchmal musst du das aber halt machen, damit du irgendwie die Hand frei kriegst oder damit
also
du...
Also das habe ich noch nie gemacht.
Das kriege ich auch nicht übers Herz. Nee.
Ja, also aber manchmal musst du es doch, weil du musst irgendwie weiterkommen und dann ist halt so, okay, ich muss jetzt irgendwie 3 Karten wegbekommen aus diesem Vierer, was oben gelegt wurde, damit das Spiel weitergeht. Sonst habe ich mich im Prinzip in eine Sackgasse gespielt, wenn ich das nicht mache. Was macht ihr denn dann da? Oder Iris, was machst du dann, wenn du
Ich manövriere mich nicht in so eine Situation. Ich verkaufe halt eher auch die großen Schwerter und behalte die kleinen, weil die kann man immer einsetzen. Und ansonsten eher Schwerter verkaufen und Schilde behalten und darauf achten, dass du halt immer deine Lebenspunkte zumindest ein bisschen so hoch hältst, dass du sowas dann noch aushalten kannst. Und wenn ich halt da ein 2er Monster liegen hätte und irgendwelche Items, dann würde ich die Items alle verkaufen und das Monster da liegen lassen und dann gucken, was als nächstes passiert. Weil wenn du also wirklich so ein 8er Schwert auf ein 2er Monster, das könnte ich nicht. Das schöne Schwert, was du dann so einer blöden Krähe.
Und es entwickelt sich auch so schön, das Spiel, weil in diesem Zufallsmodus du hast ja vorhin schon gesagt, es gibt diese 5 Karten, die besonders sind. Die kann man auch nicht verkaufen, also man kann sie verschenken und wegwerfen, aber die geben keinen Siegpunkte. Und die haben dann zum Beispiel so Fähigkeiten wie, lege eine Karte aus diesem Vierer-Deck, was da gerade vor dir liegt, wieder unter den Stapel. Ja? Oder verwandle eine Karte, eine Monsterkarte in eine Geldkarte. Die sind dann so ein bisschen wertvoller. Und diese Karten kannst du im Laufe des Spiels dann freischalten. Also immer, wenn du einen Highscore errungen hast, sprich, wenn du überlebt hast eine Runde, bekommst du die Geldwertpunkten, die du da gesammelt hast, also deine Coins, deine Münzen, bekommst du gut geschrieben und mit diesen Münzen kannst du dann im Shop neue Karten freikaufen. Wie so Booster-Packs quasi, hast du dann einzelne Karten, die dann da zur Verfügung stehen. Und in dem Moment, wo du sie dann freigekauft hast, tauchen sie dann auch in diesem Zufallsmodus auf oder, wie der Daniel schon angekündigt hat, in diesem Constructed-Modus, wo du quasi selber sagen kannst, welche 5 Special-Karten du mitnehmen kannst. Der Rest bleibt wie immer fix. Aber die 5 Sonderkarten, entweder du hast sie halt zufallsmäßig, dann kommen die, die du freigeschaltet hast, oder du suchst dir fünf gezielt aus. Und das ist einfach nur deswegen ein Unterschied, weil du natürlich mit gezielten Karten mehr Punkte dann auch erreichen kannst, weil du halt weißt, was kommt. Deswegen sind es zwei getrennte Highscore-Listen. Aber das Spiel unterscheidet sich ansonsten davon nicht groß.
Ja. Ich finde den Constructed-Modus übrigens ziemlich cool, weil viele Leute haben keinen Bock, sich Decks zu bauen bei solchen Spielen, ne?
Ja,
Und so, genau. Ich finde das genau. Und ich finde das richtig, richtig nett, dass du so ein, dass du praktisch so einen Deckbau-Light-Modus hast. Weil du wählst halt nur diese fünf Sonderkarten aus. Der Rest steht ja fest. Und damit ist es halt super leicht und unstressig, sich ein Deck zu bauen, weil man nicht erstmal irgendwie 50 Karten durchwühlen muss, um sich daraus die besten 30 zusammenzustellen oder so, ne? Das, du hast halt nicht diesen Stress, dass du dein ganzes Deck erstmal zusammenfrickeln musst, sondern wählst einfach fünf Karten aus und das ist halt so schnell und schmerzlos. Das finde ich super nett, weil das halt, also ich habe nichts gegen Deckbau, aber das ist halt super cool, wenn du Leute hast, die darauf keinen Nerv haben und dadurch baust du halt so eine Hürde ab. Das finde ich irgendwie richtig schön.
Was ist denn die Lieblingskarte von den Special-Karten bei euch?
Puh, also was sehr, sehr, wenn man dann nach einer Weile hat man das Spiel so raus. Ich finde, die Einstiegskurve ist relativ hoch. Also es wirkt zwar am Anfang wie so ein Casual-iPhone-Spiel, aber man stirbt am Anfang irgendwie nur. Und wenn man dann den Dreh so raus hat und mal so ein paar Karten freigeschaltet hat, dann überwiegt auch das Gewinnen. So war es zumindest bei mir. Am Anfang habe ich fast nur verloren und dann mit ein paar unterstützenden Karten und die dann auch gezielt zu spielen und besser zu wissen, was dann so passieren kann, habe ich dann auch öfter gewonnen. Und eine meiner Lieblingskarte, wenn es dann so auf die Highscore jagt, ist zum Beispiel ein 10er-Monster in eine Münzkarte umzuwandeln. Das ist
der Midas, ja.
Das ist einfach großartig. Ja. Das ist einfach so befriedigend, wenn dich da so ein 10er-Monster anguckt und dann zack. Oder auch so Sachen, absichtlich Schaden zu nehmen und dann die Differenz deiner Lebenspunkte, die dir quasi fehlen, die als Schaden auszuteilen.
Das ist nämlich meine Lieblingskarte, weil das ist so cool, so dieses sich von einem 10er-Monster so richtig kurz bis vor den Tod irgendwie runterspielen zu lassen und dann die Karte auszuspielen und dann zu sagen, so, und jetzt hau ich dir alles als Schaden irgendwie rein und dann kannst du dann wirklich einen anderen 10er dann zum Beispiel mit wegreißen oder so. Also das ist, da merkt man halt auch so, dass dieses Kartenspiel so extrem viel Taktiken dann auch entwickelt und dass man da auch echt irgendwie schauen muss, was man sich da irgendwie zurechtlegt und dass man eben dann manchmal eben auch, ist es ganz sinnvoll, vielleicht bewusst Schaden zu nehmen, um dann eben so eine Karte auszuspielen. Oder es ist vielleicht ganz sinnvoll, mal eine kleine Krähe, das ist eben das, was man dann vielleicht in diesem Fall, den Iris und ich vorhin geschildert haben, irgendwie machen sollte. Dann nimmt man halt diese zwei Schaden von der Krähe mal auf sich, weil man sagt, ja, aber ich will jetzt mein 6er-Schwert oder mein 8er-Schwert nicht für diese Krähe opfern. Also spiele ich das halt anders, als es im ersten Moment irgendwie denkbar wäre oder logisch erscheint, nämlich dass man halt einfach Schaden austeilt und diese Krähe da wegmacht. Und da merkt man dann nach einigen Partien, am Anfang habe ich auch gedacht, naja, das ist jetzt relativ simpel und es ist ja auch so ein bisschen so Glückssache, was halt gerade kommt. Und nach einigen Partien merkt man aber, wie viel Variationsmöglichkeiten man eigentlich hat, dass man selbst mit relativ einfachen Mitteln und relativ feststehenden Methoden, die man da halt hat, dann doch extrem viel taktische Tiefe erreicht. Also habe ich zumindest so empfunden. Vielleicht, ihr kennt euch besser aus mit Kartenspielen, sagt ihr, naja, es ist dann doch noch relativ an der Oberfläche.
Ja, also es kommt drauf an. Also ich mochte auch am Anfang diese Sacrifice, diese Opferkarte sehr gerne, aber eigentlich bringt die überhaupt gar nicht so viel. Midas, diese Midas-Karte, die Monster in Münzen verwandelt, mag ich sehr, sehr gerne. Und es gibt halt ein paar Karten, mit denen man wirklich tolle Kombinationen machen kann, wenn man sie halt dann im Constructed-Modus absichtlich auswählt. Aber es ist halt immer noch sehr zufällig und es ist auch, was ich aber auch schön finde, es ist halt super zugänglich. Man stirbt zwar am Anfang sehr oft, aber ja, naja.
Du vielleicht nicht.
Aber man versteht eigentlich unglaublich schnell, was man tut und wie das funktioniert. Die Feinheiten von den Karten und gerade auch die Art und Weise, wie Karten miteinander funktionieren können, erschließt sich zwar erst nach und nach, aber man versteht halt eigentlich nach dem ersten Spiel das Grundspiel. Aber es bleibt halt nicht so simpel und das ist halt ganz nett. Was ich auch mag, ist die Kombination aus Lash, das ist eine Peitsche, die macht allen drei Schaden. Und Fortify, das ist ein das ist eine Karte, die macht irgendeine andere Karte um 5 stärker. Und dann kann man halt diese Peitsche um 5 stärker machen, dann kann man allen 8 Schaden machen. Sowas ist halt ganz witzig.
Was die Peitsche aber auch macht, wenn du da ein Schwert zum Beispiel nach oben liegen hast, dann zieht es auch dem Schwert 3 ab. Also sie macht im Prinzip auf die ganze obere Reihe Schaden, oder?
Mhm. Ja.
Okay, dann habe ich es auch richtig in Erinnerung.
Deswegen musst du ja warten, bis du da 4 Monster hast oder 3 Monster und eine leere Stelle.
Um mal ein bisschen Kritik. Ja, schön.
Aber das ist halt das Schwierige. Du hast halt Karten und du hast optimale Einsatzmöglichkeiten für diese Karten, ne, nachdem du sie wirklich verstanden hast. Dann kennst du den optimalen Fall, wie du eine Karte einsetzen kannst. Und bei manchen ist das halt wirklich, wirklich schwer. Also es ist halt wirklich zufällig und du musst extrem lange warten, bis du halt so ein Fall dir bietet, dass du diese Karte so einsetzen kannst, wie du verstanden hast, dass du sie einsetzen kannst. Und das ist halt so ein bisschen schade, weil du hast es begriffen und du hast den Dreh raus, aber die Gelegenheit bietet sich einfach nicht.
Ja, und das haben Kartenspiele ja so an sich. Also ich meine, Magic ist ja auch nicht viel anders, aber du hast dort natürlich noch ein bisschen mehr Möglichkeiten, die Chance zu beeinflussen, dass diese Karte kommt, indem du die Karten zum Beispiel 3 oder 4 Mal ins Deck packst, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich höher, dass sie gleich kommt auch oder so, ja, in der Starthand ist. Du hast 7 Karten zur Auswahl auf der Hand, was du spielen kannst bei Magic. So der Ansatz ist ja hier da, aber es ist schon extrem glücksabhängig. Also man kriegt schon so den Dreh raus, aber es gibt einfach Runden, da läuft's einfach nicht, ja. Das fängt mit 4 Feinden an, wo du am Anfang dann gleich schon mal 5 Schaden nehmen musst, weil die Feinde, die einfach unbesiegbar sind, wenn du keinerlei Items hast. Es kann einfach so passieren, dass eine Runde einfach schlecht läuft und du gar keine Chance hast, die irgendwie noch rumzureißen.
Du musst jetzt erklären, was das mit den 5 Schaden
genau. Auf sich hat. Du kannst quasi resetten, indem du sagst, okay, ich opfer mich 5 Schaden und dann kommen die 4 Karten, die da oben liegen. Das kannst du aber nur machen, wenn alle 4 da liegen, die kommen dann unter den Stapel. Das heißt, die Gefahr ist nicht gebannt, du opferst 5 Lebenspunkte und die kommen dann einfach später. Aber kann natürlich dann genauso passieren, dass nochmal 4 Feinde kommen.
Es wird halt neu gegeben.
Genau.
Und im schlimmsten Fall bist du halt einfach in 3 Runden tot und konntest nichts dagegen tun. Genau.
Und das ist so ein bisschen, was mich an dem Spiel stört auf einem hohen Niveau. Also mir macht's wahnsinnig Spaß und der Reiz ist da. Und so eine Runde, wenn eine Runde nicht funktioniert, dann ist die ja auch nach 10, 20 Sekunden vorbei. Und du spielst ja auch nicht länger als 5, 6 Minuten dann in einer Runde. Deswegen ist es kein allzu großes Jammern. Aber gerade am Anfang, wenn du wenig neue Karten freigeschaltet hast, dann ist es schon extrem glücksabhängig. Und das hat mich so ein bisschen gestört, weil der Anspruch, also der Schwierigkeitsgrad vom Spiel, der sagt eigentlich was anderes. Der Schwierigkeitsgrad sagt so, ich bin ein Spiel für Leute, die da sich reinfuchsen wollen, aber am Anfang finde ich es zu hart. Und wenn du dann ein paar Karten hast, dann wandelt sich das Spiel so und dann hat man das Gefühl, man beherrscht das Spiel.
Also ja. Aber ich finde jetzt, ich weiß nicht, also weil die Partien, wie du richtig sagst, ja wirklich immer nur so 2, 3, 4, wenn du mal bis zum kurz vor Ende kommst oder ganz bis zum Ende, dann sind es mal 5, 6 Minuten. Also da stört es mich nicht, wenn dann mal eine Runde in den Sand gesetzt wird. Dann sage ich halt, ja, mein Gott.
Das ist ja in der letzten Karte, dass es nicht aufgeht.
Das finde ich eben das Schlimmste, weil wenn ich nach 2 irgendwie gelegten Sets dann irgendwie verliere, dann denke ich mir, oh mein Gott, mach ich halt noch eins. Aber wenn ich dann halt wirklich so bei Karte 49 und ich merke, jetzt werden die letzten 2 Karten ausgelegt und dann schaue ich auf mein Leben und schaue auf die Feinde oben und sehe, scheiße, ich schaff's nicht mehr. Das finde ich dann das Frustrierende, wenn man es wirklich bis zum Ende des Stapels geschafft
hat. Ja, und es ist dauernd so, mir geht es eigentlich ständig, dass man in der letzten Runde so, okay, ich hab noch 5 Leben und was passiert? Da kommt eine 6er-Kreatur als allerletzte Karte. Und deswegen liebe ich, meine Lieblingskarte ist eigentlich die Zelda-Fee. Es gibt dieses Glas mit der Fee drin, die kann man sich freischalten und dann stirbst, wenn du dann stirbst, also wenn du die quasi frisst, diese Karte, dann stirbst du und wirst mit einem Leben wiederbelebt und das hat mir schon durchaus ab und zu mal eine Runde gerettet am Ende.
Wo ich den Tiny Touch Tales, die haben das ja gemacht, die kennt man ja auch, weil die waren ja auch schon mal bei uns im Podcast und kommen aus Berlin, die zwei, also schöne Grüße an der Stelle. Und du hast ja die Grafiken von Max, also Maxer, da schon gelobt, die waren ja sind über jeden Zweifel erhaben, das war ja quasi vorher klar. Aber wo man auch mal den Programmierern da irgendwie, es ist irgendwie extrem liebevoll, finde ich, gemacht so, also weil Kartenspiel auf Touchgeräten ist ja nicht gleich Kartenspiel. Also das ist ja auch was wir oder du insbesondere bei Blizzard immer so lobst, so diese kleine Attention to Detail, wie der Engländer sagt. Mhm. Und es ist auch hier so. Ich finde so, es macht so richtig Spaß, Spaß, irgendwie so einen Schlag mit dem Schwert abzublocken, weil es dann richtig, weil dann vibrieren die Karten so kurz und was macht so ein Bummgeräusch und wenn du die so hin und her ziehst, also so wie die alle dieses Spielen auf dieser Touch-Oberfläche, es ist irgendwie was man ganz schwer nur irgendwie in Worte fassen kann, aber es macht einfach Spaß, weil es so richtig sich haptisch, also insofern man das halt darstellen kann auf dem elektrischen Gerät, haptisch nach Kartenspielen anfühlt, finde ich.
Total, Iris, oder? Auch, dass sie so leicht schief da liegen und so, die Karten.
Ja, also ich weiß nicht, ob es sich so sehr nach Kartenspielen anfühlt, aber es ist, das Feedback ist auf jeden Fall fantastisch. Also es ist auf jeden Fall ganz oben, wenn es darum geht, dass man Kartenspiele irgendwie auf digitaler Fläche umsetzt.
Aber macht ihr das nicht so, wenn ihr in echt Karten spielt, wenn man irgendwie Mau Mau, dann haut man doch auch die letzte Karte voll laut auf den Tisch, einfach weil es halt so Bock macht, weil man jetzt weiß, man hat jetzt gewonnen. Und
Mau Mau.
Naja, also, oder was weiß ich was. Also,
das ist das einzige Kartenspiel, was er kennt.
Nein, stimmt gar nicht. Ich kenne auch Poker und Autorennquartett.
Ich habe Dinosaurier-Quartett.
Ja. Nein, aber du weißt doch, was ich meine, Manu. Einfach, wenn man so im Eifer des Gefechts dann
ihr seid doof. Doch, ich weiß genau, was du meinst. Und das Spiel ist aber auch so so verspielt im wahrsten Sinne des Wortes. Also da kommt dann immer so ein kleiner Gnom und stellt dem Geber wieder so ein frisches Bierglas hin und dann wackelt es so ein bisschen und dann fällt so ein Käfer rein. Also man hat auch so Kleinigkeiten. Dafür, dass sich ja eigentlich nicht viel tut auf dem Bildschirm. Es ist ja ein statischer Screen mit diesem Geber klar noch so ein Menü, was halt auch in dieser Kneipenatmosphäre ist. Und mehr ist da ja nicht zu erkunden, aber die Karten sind dann auch irgendwie schön gestaltet. Man erkennt die irgendwie auch sofort, was ist und so. Also das finde ich auch, es fühlt sich richtig gut an, das Ding zu bedienen, was bei so einem Touch-Game einfach toll ist. Ja,
die Atmosphäre ist einfach perfekt. Ja. Also das Feedback, die Atmosphäre und es beschwört halt so ein richtig schönes Pappspiel hervor, weil du sitzt ja praktisch in der Kneipe mit diesem Troll, der dir die Karten gibt. Ja. Und alles daran ist halt einfach perfekt gemacht, dass es sich so richtig schön anfühlt nach. Du sitzt irgendwo und lässt dir von irgendeinem heruntergekommenen Kneipenwirt Karten austeilen, weil der Bock da drauf hat und ihr spielt vielleicht um die Kneipenrechnung oder so. Es ist halt wirklich, wirklich schön.
Fühlt sich an wie so ein ich wollte was anderes sagen. Kompliment vor allem an die Macher, dass das Regelset finde ich einfach toll. Also es ist ja keine Vorlage oder so. Das ist keine Portierung oder keine Umsetzung von einem bestehenden Brett- oder Kartenspiel, sondern so wie ich das verstanden habe oder was ich mit Arnold auch besprochen habe, ist eigentlich so ein eigenes erfundenes Spiel und nicht nur die Umsetzung gewesen. Und dafür finde ich es erstaunlich gut durchdacht, wie die Karten ineinander greifen und dass es eben auch so diesen Punkt zu finden, dass es schwierig ist, aber trotzdem schaffbar und aber nicht zu einfach und trotz diesem Zufallselement trotzdem auch motivierend ist und eben nicht nur frustrierend oder zu einfach ist. Stelle ich mir nicht so einfach vor.
Was ich ganz interessant fand, irgendjemand von euch hatte doch eine Diskussion noch auf Twitter, dass die selber noch nicht wissen, was eigentlich der Höchststand ist. Also man müsste ja eigentlich meinen.
Der Highscore,
genau. Also man müsste ja eigentlich meinen, okay, das kann man halt irgendwie mathematisch ausrechnen, dass man halt sagt, okay, im wirklich optimalsten Fall, wenn alle Karten so kommen, wie sie ausgespielt werden können, du kannst jedes Mal maximalen Schaden machen, du kannst wirklich jeden Bonus optimal einsetzen, dann ist der maximale Wert, den du erreichen kannst, irgendwie 150 oder sowas. Aber sie haben ja irgendwie gesagt, sie wissen es selber noch nicht und sind jetzt auch gespannt, wenn es rauskommt, was sie da irgendwie erreichen können. Ich bin da ich habe da habe ich es gesehen, Iris, also 100 irgendwas.
129.
Ja, 58, 60 oder sowas ist das, was ich. Aber ich habe auch bisher nur normal gespielt, muss ich sagen. Ich habe mich noch nicht so ganz in diesen Kartendeck-Baumodus eingetraut. Also mit Constructed
kommt man schon deutlich höher. Das ist definitiv so, weil man eben auch weiß, welche Karten einen erwarten. Das heißt, du siehst ja auch bei dem zufälligen Spiel nicht, welche zufälligen Karten dann nachher drin sein werden. Das heißt, du kannst nicht vorausplanen, dass du sagst, okay, ich kann jetzt irgendwie viele Schwerter verkaufen, weil ich weiß, das kommt nachher die und die Karte. Das macht schon was aus von der Strategie, Iris, gell?
Ja, ich glaube, 58 hatte ich bei meinem ersten Spiel. du kannst halt auch Glück haben und bei dem Normal Mode so eine Highscore erreichen, wenn du halt zufällig gerade die besten Karten drin hast oder so, ne? Oder wenn die halt genau dann kommen, wenn du sie brauchst. Das ist halt schon möglich, aber In Constructed ist es halt leichter, weil du das ja selber beeinflussen kannst, welche Karten drin sind und daraufhin eine Strategie entwickeln kannst. Und bei Normal könntest du theoretisch eine genauso hohe Highscore erreichen wie bei Constructed, aber da müsstest du halt absolutes Glück haben.
Ja, und wie gesagt, du weißt halt nicht, das können die gleichen Karten drin sein, oder du weißt es halt vorher nicht.
Ja.
Und, es gibt halt auch einfach Nietenkarten, also ist so, diese ersten Karten, die man hat, so, was weiß ich, Fluchtkarte oder so, wo dann einfach alle nochmal drunter geschoben werden, die ist halt einfach deutlich schwächer als so eine Karte wie Peitsche, die halt wirklich Schaden austeilt. Ja, also die, ich finde, die Karten sind schon extrem unterschiedlich von der, wie sagt man, nicht Gewichtung, sondern von der Wirkung, die sie haben können. Also
ja, vom Nutzen.
Ja, vom Nutzen. Also das heißt, je nachdem, welches Kartenset du auch hast, wirst du auch andere Punkte daraus holen können. Und das auszurechnen, Daniel, halte ich halt für extrem schwierig, weil die Kombinationen halt so extrem sind. So viele Karten, wie viel ist 15 Karten oder so kannst du, glaube ich, freispielen oder sowas um den Dreh rum. Du müsstest ja mit jeder Kombination, die möglich ist, könntest du es wahrscheinlich dann unterschiedlich ausrechnen, was da dann machbar ist, aber so
Kombinationen. Ja, dann könntest du ausrechnen, was die beste ist, ne? Ja, also wenn du mit jeder vernünftig rechnest, ich meine, ein paar kannst du von vornherein schon rausschmeißen, das hast du ja gesagt, ein paar sind einfach grundsätzlich nicht so nützlich, das weiß man auch schon, da muss man nicht großartig rechnen, aber genau das finde ich halt auch gleichzeitig schade, weil das macht halt auch den normalen Modus, wenn man alle Karten freigeschaltet hat, ist der irgendwann auch nicht mehr interessant, ne? Weil dann hast du halt einfach drei blöde Karten drin und dann nervt es nur, weil dann weißt du so, oh nee, ich habe die Karte, kriege ich eh keine Highscore. Und dann also hat man auch irgendwie keine Lust mehr, den Modus weiterzuspielen. Das finde ich ein bisschen schade, weil ich finde es ein bisschen schade, dass die Anfangskarten sich irgendwann ausleben. Ja. Und ich fände es halt cool, wenn es irgendeine Möglichkeit gäbe, aber da müsste man halt ein größeres Spiel bauen, dass die noch in bestimmten Situationen super nützlich sind oder so, ne?
Wenn die wieder andere Karten hätten, die dann wieder sinnvoll machen würden.
Oder ja, so. Ja, genau. Oder wenn
oder du eine Ausbaustufe. Flucht plus plus oder so.
Flucht, nein, nein. ja, also was halt super cool wäre, aber was halt auch den Rahmen des Spiels total sprengt, ist, wenn du so etwas hättest wie mehrere Missionen, ne? Und in bestimmten Missionen brauchst du verschiedene Karten. Aber das ist ja das wäre ein viel, viel größeres Spiel als das, was wir hier haben. Wir haben ja wirklich ein ganz kleines, witziges, nettes Solitärspiel. Und man könnte das halt unglaublich groß aufbauen in so einen richtigen Dungeon Crawler, aber dann wäre es halt auch wieder ein ganz anderes Spiel.
Ja, es sind ja auch wirklich nur zwei Leute. Also,
ja, eben, genau, das meine ich ja. Es ist halt von der Scale ist es halt auch ein bisschen utopisch, dann sowas zu bauen. Aber es ist halt ein bisschen schade, dass du halt am Anfang diese Karten hast, wie Vanish oder Zap, wo du Karten verschwinden lässt und dann merkst du halt ganz schnell, nee, die sind einfach doof und ich will die besseren Karten.
Genau.
Aber Iris, du hast doch Kartenspielen überhaupt nicht verstanden. Es geht doch nicht darum, einen Highscore-Schein zu erreichen. Es geht doch um die Geselligkeit. Es geht doch, dass man was Soziales
mit Solitär.
Darum geht. Ja, darum geht's doch bei Brettspielen, Mann.
Der oder? Daniel spielt Solitär wegen der Geselligkeit.
Ja.
Der Chuck Norris der Brettspiele.
Ja.
Er spielt Monopoly für das nette Miteinander. Genau.
Ja. Deswegen habe ich ja auch mit dir Risiko gespielt.
Ja, ich hasse dich immer.
Kommen wir noch demnächst dazu.
Ja, kein Wunder, dass du keine Brettspiele magst, wenn du Risiko spielen musstest.
Nein, im Gegenteil. Ich mal Risiko ist eins der wenigen Brettspiele, die ich aber jetzt schon gelernt habe. Es ist gar kein echtes Brettspiel, weil da kommt es nur auf Zufall an und überhaupt. Und das ist krass. Eine Sache, die ich bisher noch nicht rausfinden konnte, was es eigentlich kostet. Das ist total blöd, aber wir haben ja dankenswerterweise vorab das schon uns anschauen dürfen.
Und ja, wir waren so Beta-Tester.
Beta-Tester. aber ich habe auf der Webseite gerade nochmal geschaut, keine Informationen, was es kosten wird. Und es ist auf jeden Fall nicht irgendwie Free-to-Play, weil da müsste ja ein Shop irgendwo schon drin sein. Genau. Und der ist halt
Muss man auch betonen, drin. Also keine In-App-Purchases, du kaufst keine Karten mit Echtgeld oder irgendwas.
Genau, und es gibt auch, es wäre theoretisch denkbar, weil sie könnten ja weitere Zusatzkarten mit Kartenpacks verkaufen. Aber zumindest in der aktuellen Version sieht es nicht danach aus, dass das irgendwo angedacht wäre. Also muss es ja irgendeinen festen Preis kosten.
Ja.
Aber wir wissen es nicht.
Es wird einen Preis kosten. Erfahre es jetzt. Geh jetzt zu deinem App Store.
Nein, aber es ist ja tatsächlich, also auf der Website steht halt nur, dass es verfügbar ist ab dem 12. Und es steht aber nicht dabei, ab oder jetzt hier für 1,99.
Ja, Live-Chat nebenher. Arnold schreibt gerade, weil ich ihm gerade noch mit ihm am Reden war vor dem Podcast. 1,99. Weltexklusive Weltneuheit. Weiß eh jeder jetzt, weil jetzt schon alle parallel im App-Store waren.
Achso. Okay, also das ist es auf jeden Fall wert, ja, weil ich finde, für 1,99, die kann man echt mal investieren und dafür kriegt man wirklich ein Spiel, in das man viele Spielrunden versenken kann und da kann man dann auch wirklich, kann es halt so schlecht spaßig machen wie ich oder man kann es wirklich hardcore professionell wie Iris betreiben, aber ich glaube, die ganze Bandbreite ist dazwischen auf jeden Fall gegeben und es ist sehr bushaltestellentauglich.
Ja, genau, eben. Das wollte ich gerade noch sagen, ja.
Es ist halt das perfekte Spiel für unterwegs, weil es ist nicht zeitbeschränkt und also du hast keine Reaktionsgeschwindigkeit, du musst dich nicht irgendwie total in das Spiel versenken, du kannst zwischendurch gucken, wann du eigentlich aussteigen musst und kannst es jederzeit unterbrechen und das ist halt, ich meine, es gibt viele so kleine Mobilspiele, die man unterwegs spielen muss, aber viele davon haben dann halt doch irgendwo einen Timer und du musst irgendwie schnell reagieren und das finde ich halt total nett, dass du gemütlich in der Bahn sitzen kannst, ohne Angst zu haben, dass du, wenn du jetzt noch ein Spiel anfängst, leider deine Haltestelle verpasst.
Ja. Und dennoch kann man aber auch im Bett eine Stunde spielen, weil man immer noch mal sagt, okay, noch eine Runde, mir fehlen bloß noch 80 Münzen, dann kann ich die nächste Karte freischalten.
Okay, die Runde war jetzt ganz doof. Eine mache ich noch,
genau. Gut, wer Taktiken hat oder Sachen entdeckt, einfach in die Kommentare damit. Ich glaube, da gibt's noch viel zu entdecken, was die Macher selber gar nicht wussten. Jetzt, ich habe schon wieder gelernt, hier Peitsche mit Verstärkung, werde ich gleich mal ausprobieren. Muss ich mir gleich mal zu aufschreiben.
Ja, es gibt leider nicht so viele Möglichkeiten, die dann super einzusetzen, weil dann macht die ja 8 Schaden. Hm. Und bis du da 4 Monster da oben stehen hast, die alle 8 oder mehr Lebenspunkte haben, da kannst du, bis dahin hast du schon längst verloren.
Na gut, dann bleibe ich meiner Zelda-Fee treu.
Oh. Oh.
Vielen Dank für deinen Besuch, Iris.
Ja.
Das Spiel ist ungefähr so gut wie eine gute Folge Star Trek. Und das heißt für uns folglich 120%. Daniel, deine unabhängige Wertung, unabhängig von Star Trek.
Nee, ich muss auch wirklich zugeben, dass es mir viel Spaß gemacht hat und auch wohl noch machen wird, weil ich habe ja noch nicht mal alles freigeschaltet und wie ihr richtig sagt, es ist immer dieses, ach komm, noch eine Runde und jetzt brauchst du nur noch irgendwie 30, um die nächste Karte freizuschalten und ich muss wirklich sagen, schönes, kleines iOS-Spiel, schaut hübsch aus, nett gemacht und entwickelt aber auf Dauer dann doch eine Tiefe, die einen irgendwie länger dran hält, dass man jetzt nicht sagen kann, ja, ist halt so ein App-Fast-Food, lädt man sich halt mal runter und spielt 3-4 Runden und dann hat man es eigentlich aber auch schon wieder vergessen und kann es zur Seite legen. Schönes Ding.
Gut. Tschüss, Iris.
Ja, tschüss.
Tschüss, Daniel. Ich dachte, irgendwas fehlt auch noch.